WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin, schön dich zu sprechen.
Schön auch dich zu sprechen. Ja, wir wollten heute mal über so ein bisschen Clean Code auch in der Frontend-Welt sprechen. Da haben wir uns dazu auch den passenden Artikel rausgesucht, den wir natürlich auch wieder in der Beschreibung verlinken. Und mal so ein bisschen unsere Erfahrung mitgeben.
Von Carlos.
Ja, also Carlos hat hier was aufgeschrieben, können wir mal durchgehen, gucken, was auch unsere Erfahrungen dazu so sind und
jetzt vor 15 Stunden erst aufgeschrieben. Also man könnte auch meinen, dass wir irgendwie nicht vorbereitet sind für diese Podcasts, aber das ist ein Irrglaube.
Das will ich wohl hoffen.
Wir sind einfach am Zahn der Zeit.
Ja. Lass uns doch erstmal direkt mit dem ersten Thema anfangen. Da geht es um das ganze Thema Variablen und Funktionen. Und ich glaube, jeder, der mal irgendwie älteren Code sich angeguckt hat, ich möchte jetzt nicht in die PHP-Ecke schielen, aber vielleicht doch, kennt dieses Gefühl, wenn oben Variablen definiert werden, die einfach gar keine Bedeutung haben. Am besten auch durchnummeriert von X, Y, Z. Und die dann auch irgendwo random einfach im Code verwendet werden, weil sie gerade verfügbar sind. Und das ist, glaube ich, so ein richtig schönes Anti-Pattern, was mir auch immer wehtut, wenn ich das in irgendeinem Code sehe.
Was hat denn das mit PHP zu tun? Das ist doch Gebäsche hier.
Ja, das liegt halt daran, dass ich mit PHP eingestiegen bin und ich gerade in meiner Anfangszeit, glaube ich, auch sehr viel schlechten Code geschrieben habe. Und das war halt in PHP. Und da habe ich auch sehr viel schlechten Code gesehen.
Ich glaube, den gibt es auch immer noch sehr viel schlechten Code da.
Ja, also das hat nichts mit PHP zu tun. Ich habe das auch schon in anderen Programmiersprachen gesehen. Das ist, weiß ich nicht. Hat nichts mit Programmiersprachen zu tun.
Ich glaube, es ist ja auch eine der größten Schwierigkeiten so in der Softwareentwicklung. Ne? Es gibt sowas wie Zeitzonen, Encoding, Off-by-One-Errors und gibt den Dingen gescheite Namen. Das ist ja auch manchmal auch wirklich super schwierig, Funktionen passend zu benennen. Oder Variablen halt. Ne?
Das stimmt.
Aber es hat halt einen riesen Mehrwert, wenn man das richtig macht von Anfang an. In einem Blogartikel ist das Beispiel hier, ne, dass die Variable x heißt und die Funktion einfach f. Das ist ja wohl wirklich das Highlight. Also, noch kürzer geht es dann ja nicht. Aber auch solche Variablen wie value oder i für Index. Ich meine, bei manchen Abkürzungen kann man dann streiten, ob man es ausschreiben muss, wenn sie wirklich so ganz allgemeingültig sind. Aber ja, ein Counter c zu nennen oder ein Count, da kann ja auch alles drin stecken, ne? Oder hier calculate. Jo, danke. Wenn da nichts weiter hintersteht, das ist, also kann ich ja nichts mit anfangen.
Das stimmt, ja. Was mich in diesem Beispiel jetzt noch nerven würde, dass hier dass die Variable mit let initialisiert wird, obwohl die nie wieder geändert wird. Das wäre für mich auch so anti-pattern.
Oder dass sie außerhalb steht. Ich meine, das ist vielleicht auch ein Beispiel geschuldet, weil wenn das irgendwie eine feststehende Zahl ist, die von außen kommt, sollte das ja eigentlich ein Parameter sein. Also für die, die es noch nicht gelesen haben, hier gibt es eine Variable, die heißt age, da steht 10 drin und dann eine Funktion, die heißt calculate double age und die rechnet dann age mal 2. Aber das age steht halt außen, das ist in dem Sinn ja auch Bullshit. Sorry.
Würdest du deine Funktion dann so nennen? Weil eigentlich macht die Funktion ja eigentlich nur das Doppelte davon, was da reingegeben wird. Jetzt ist das in dem Fall natürlich age, aber du würdest ja eigentlich immer was reingeben wollen. Ist doch so super unflexibel.
Ja, eben. Also ich würde das als Parameter machen und dann könnte man auch das Age aus dem Namen rausnehmen. Ob jetzt wirklich nur irgendwas verdoppelt, dann kannst du ja jede Zahl verdoppeln. Und dann musst du es wieder gar nicht mehr machen, dann kannst du ein Mathe-Paket nehmen.
Also in so eine Das ist richtig, ja.
In so eine Lib.
Aber gut, ich glaube, wenn du jetzt mal zwei rechnest, brauchst du jetzt auch keine Mathe-Lib.
Ich glaube, jetzt überinterpretieren dieses Beispiel. Es geht ja darum, dass es richtig benannt wird.
Ich finde, das ist das nächste Anti-Pattern. Ich muss was mal zwei rechnen, lass mich meine Library installieren.
Das ist auch ein Standard in NPM-Welt, oder? Erstmal eine Node-Package installieren, was dann irgendwas verdoppelt.
Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Das brauchen wir so.
Okay, also hier geht es um die Namen. Also es ist, ich finde, sehr, sehr hilfreich, Sachen richtig zu benennen. Das macht es beim Lesen halt viel einfacher, beim Verstehen viel einfacher. Die Zeit, die man da einmal investieren muss, die ist ja auch, ich finde, immer sehr gut investiert.
Ja, wobei es natürlich auch immer schwierig ist, auszudrücken, was macht die Funktion. Also jetzt klar, bei so einfachen Beispielen geht das super. Aber wenn jetzt da ein fachlicher Prozess abläuft, wo du dir erstmal überlegen musst, was macht das Ding da eigentlich,
ja, aber
ist auch immer schwierig.
Ist ja auch, finde ich, ein wichtiger Gedankengang, dass man sich halt selbst erstmal klar wird, was da passieren soll. Und wenn man dann schon über den Namen nachdenken muss und gerade gar nicht weiß, was passiert, ist ja schon mal sehr ein gutes Anzeichen, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte.
Ja, ich finde das gut, wenn man die auch zerlegt. Wenn das jetzt mehrere Prozessschritte sind, dass man die zerlegt in mehrere Prozessschritte zum Beispiel.
Ja, das ist ja auch mal ein Zeichen, wenn man irgendwie ein AND oder OR oder so in dem Namen schon verwenden muss, dann hat man schon das Gefühl, okay, das macht zwei Dinge, garantiert jetzt. Das ist ja auch schon immer, da kommen wir gleich später noch drauf, aber es ist ja auch immer schon so ein leichter Smell, wenn man denkt, eigentlich so eine Funktion eine Aufgabe haben und nicht direkt zwei, vielleicht kann man das besser zerlegen. Oder man muss halt einen besseren Namen wählen, dass man einen Begriff hat, der beides beschreibt, ohne eine Unverknüpfung.
Ja, ich glaube, das ist auch direkt das nächste Beispiel.
Aber lass uns nochmal ganz kurz bei den Namen bleiben. Mhm. Viele haben immer das Argument, da muss ich Index ausschreiben, das ist mir zu lang, da tippe ich zu viel. Für die habe ich immer das gleiche Argument über. Also erstens, die Entwicklungsumgebungen, die helfen allen. Da muss man nicht immer alles ausschreiben. Die sind sehr gut da drin, dir den Rest vorzuschlagen. Allein wenn du schon den ersten Buchstaben tippst manchmal. Und das zweite ist, meinetwegen programmier mit Buchstaben. Wenn du da Spaß dran hast, mach es. Aber du kannst hinterher auch einfach die Refactor-Funktion nutzen und da das Ding einfach ausschreiben. Da kannst du vorher immer mit X arbeiten und hinterher gibst du dem Ding einen richtigen Namen und die Umgebung macht für dich halt den Rest wieder, die Entwicklungsumgebung. Also das sind halt sehr, sehr schlechte Ausreden, immer meiner Meinung nach, dass das beim Tippen zu lang dauert.
Ich finde gerade bei so Vorschleifen und so, also bei so Zählerschleifen, gerade wenn du die dann ineinander kapselst, ist es immer gut, wenn man irgendwie auch einen Namen für den Index findet. Keine Ahnung.
Ja.
Position des Auftrags oder so, keine Ahnung, whatever.
Ich glaube, bei Index, da bin ich manchmal noch sehr, da kann man mit mir reden, ob I in Ordnung ist. Aber bei vielen anderen Dingen, also alles andere würde ich nicht abkürzen.
Ja, das sowieso nicht. Aber ich meine auch, es hat auch Vorteile, da einen semantischen Namen zu vergeben. Weil oft hast du dann I und J und dann musst du halt überlegen, welche Variable iteriert jetzt wie. Und das ergibt sich halt wirklich nur daraus, dass du es I und J gegeben hast. Aber wenn du der äußeren Variable einen Namen geben würdest und der inneren und dann die beiden auch auseinanderhaltest, nehmen wir das eine ist Auftrag, die Anzahl der Aufträge oder die Position des Auftrags und das andere sind die Auftragspositionen, die du iterierst, dann könntest du das ja auch gut benennen. Auftragindex und vielleicht Auftragspositionindex zum Beispiel.
Ja, sobald man das verschachtelt, dann wird's, oder die Funktionsschleife zu groß ist oder so eine Loop, klar, dann macht es auch hochgradig Sinn, den Index richtig zu benennen. Ne?
Ja.
Ja, bin auch ich bei dir.
Schon. Warum nicht?
Ja.
Kostet dich ja nichts.
Doch, hat er gerade gesagt. Zeit beim Tippen.
Ist klar.
Nee, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, wollen wir zum nächsten kommen? Keep functions small and focused. Das ist ja toll. Also, schreib nicht zu viel in eine Funktion.
Ja, ich glaube, jeder kennt diese wunderbaren Wall of Texts, wo man manchmal eine Funktion hat, die dann über drei Bildschirmseiten geht. Ist immer cool, wenn man die gut zerlegt, semantisch, damit man so ein bisschen auch vielleicht Unterschritte hat, gerade dann. Also.
Ich muss immer dieses Beispiel hier verstehen, was sie da gemacht haben, weil das als Bad Practice bezeichnet. Sind ja auch nur drei Zeilen hier.
Ja, das ist, glaube ich, einfach nur das Beispiel jetzt geschuldet. Ich weiß nicht, ob ich das so nehmen würde und ich weiß nicht, ob ich für Display-User-Name eine eigene Funktion hätte.
Ach so, das habe ich, glaube ich, verstanden. Die Idee ist, dass die eigentlich das, was wir gerade beschrieben haben, ne, dass die obere Function ist mit so einem Und verknüpft, die heißt ja getUserDataAndDisplay. Und er zerlegt das ja hier in getUserData als eine Function und in der anderen displayUsername, wo man direkt merkt, er hat sie auch besser benannt, und ruft sie dann halt getrennt auf, anstatt das in einer Funktion zu machen, die mehrere Dinge tut, hat er jetzt zwei verschiedene, die einzelne Dinge tun. Würde ich es unterschreiben.
Ja.
Ne? So finde ich auch besser. Und wenn man das jetzt öfter braucht, dann kann man halt das Aufrufen der beiden zusammen halt auch nochmal kapseln, wenn man möchte. Ne? In einer eigenen Funktion.
Ja. Hat vor allem den Vorteil, dass du einige Dinge halt auch einzeln aufrufen kannst. Ne?
Genau.
Oft ist das ja so, wenn du jetzt so große funktionierende Funktionen zusammenhängend hast, dann kannst du die nie wieder verwenden, weil die halt genau eine Sache tun können, nämlich genau das, wo für das abgestimmt ist. Und hier kannst du die vielleicht auch mal wieder verwenden. Vielleicht kannst du es auch nur Display-Username aufrufen, also den Nutzernamen einmal anzeigen, weil du den Nutzer schon hast.
Ja. Das Prinzip heißt hier Single Responsibility, ne?
Ja.
So irgendwo steht im Text, aber das ist, finde ich, immer, ich glaube, das ist wirklich aus Clean-Code-Sicht eins meiner Lieblingsprinzipien, wo ich immer gerne darauf hinweise. Was macht wirklich immer, gerade die Wiederverwendbarkeit fördert das halt. Habe ich auch ein Beispiel bei uns aus der Praxis, da hatten wir so eine Funktion, die kann einen Sitzplatz buchen im Endeffekt. Und die war schon sehr, sehr umfangreich. Die hat halt recht viel gemacht mit Validierung und Testen und Prüfen und Machen und all sowas. Und die wollte dann jemand aufrufen, weil man konnte über QR-Codes dann auch Sitzplätze buchen. Nicht nur so, sondern auch über QR-Codes. Und da ging es dann halt auch los. Da haben wir dann angefangen, das zu zerlegen, weil der Ablauf mit so einem QR-Code war halt ein bisschen anders, als wenn man das so macht. Und man konnte aber nichts wiederverwenden aus dem Ding, weil das einfach alles so ein riesen, ja, wie du sagst, eine Wall of Text war am Ende. Da hat man das direkt wieder gemerkt. Hätte man das von Anfang an schön getrennt in: Hey, hier sind meine Validierungsfunktionen, hier sind meine Datenbankfunktionen, die rufe ich jetzt in der Reihenfolge auf. Dann hätte man das für die QR-Code-Geschichte auch einfach die Steps halt davon sich raussuchen können, die man braucht. Und so musste man halt erstmal einen riesen Refactoring machen. Weil man sonst hätte komplett kopieren müssen und das wäre halt auch Schrott gewesen.
Wichtig finde ich, da nochmal zu erwähnen, ich würde nicht schauen, dass ich immer alles so baue, dass ich das auf jeden Fall wiederverwende. Also ich würde es nicht so optimieren, dass es jetzt irgendwie abstrakt ist oder so. Das würde ich auf jeden Fall nicht tun. Aber ich würde schon noch überlegen, kann ich das so verbauen, dass es verständlicher ist? Weil es gibt ja auch oft die Idee, ja, ich optimiere das jetzt so und dann nutze ich dann ein abstraktes Interface und dann kann ich das überall wiederverwenden und dann verwende ich das nie wieder, weil ich das nie wieder brauche. Und da würde ich auch keine Arbeit reinstecken.
Ja. Da gibt es auch ein Prinzip zu. Fällt natürlich auf, dass ich das nicht auswendig weiß. Aber das heißt ja irgendwie so grob übersetzt, man soll offen für Neues sein, aber sich nichts verbauen. Also man soll nicht direkt overengineeren am Anfang und das halt, wie du sagst, komplett abstrakt machen oder alles in jeden Einzelner eine Funktion auszulagern, in der Hoffnung, dass man das, falls man es mal wieder verwenden könnte, kann man es jetzt tun, aber tut es einfach nie. Aber es sollte halt so ein gesundes Maß einfach haben, ne?
Ja.
So, dass man es wiederverwenden kann, aber auch nicht so abstrakt alles wiederverwendbar machen, dass man das nie tut. Ne?
Also wahrscheinlich keep it simple and stupid, ist das, was du meinst.
Nee. Ich suche es aber auch nicht raus. Das heißt aber irgendwie anders.
Alles gut, müssen wir ja auch nicht.
Ich sag mal, man muss die ganzen Prinzipien nicht beim Namen kennen, man muss sie nur befolgen können.
Ja, wichtig ist mir halt, ich wollte nochmal erwähnen, man sollte jetzt nicht zu overengineeren, um dann zu sagen, naja, ich kann das später wiederverwenden. Komm erstmal an den Punkt, dass du es wiederverwenden musst und dann kannst du dir überlegen, ob es sich lohnt. Ab dreimal würde ich halt drüber nachdenken, ob man dann vielleicht auch das generalisieren kann.
Ja, ist aber diese große Diskussion über das Dry-Prinzip, ne? Ich weiß gar nicht, ob das hier auch noch ein bisschen ausführlicher kommt, aber also ganz am Anfang hat man ja immer gesagt, jede Zeile, die man dupliziert hat, ist schlecht. Mittlerweile würde ich das auch ein bisschen anders sehen, wo ich sage, hey, bestimmte Teile, kopiere die lieber, anstatt es so kompliziert zu machen, diese Wiederverwendung da reinzukriegen. Da kann man es besser kopieren. Kommt natürlich dann auch wieder ganz stark darauf an, was man da kopiert. Wenn man da eine wirklich wichtige Fachlogik dupliziert, dann ist es meiner Meinung nach schlimm. wo man dann Gefahr läuft, das nur an einer Stelle zu ändern und an der anderen Stelle kriegt man es nicht mit.
Ja.
Aber genau, wenn man so Abläufe, technische Abläufe kopiert, bevor man das halt, ja, wie gesagt, völlig kaputt macht, dadurch, dass man Wiederverwendbarkeit einbaut, ist es auch in Ordnung, mal Sachen zu kopieren.
Also ich finde das auch gut, also ich finde das nicht gut, dass man Sachen kopiert, das klingt jetzt irgendwie falsch, aber man sollte sich halt immer überlegen, welchen Aufwand steckt dahinter und macht es das verständlicher. Und oft habe ich das Gefühl, dass wenn man Sachen dann da versucht zu optimieren, dass es irgendwie am Ende für beide Funktionen nicht verständlicher wird und auch komplexer.
Ja.
Und da muss man dann halt abwägen, was ist der größere Trade-off.
Also es ist, glaube ich, wie immer, man muss so ein gesundes Mittelmaß finden. Ne? Also, weiß nicht, es gibt ja statische Code-Analyse-Tools, die markieren quasi jede Zeile, wenn die doppelt ist und sagen hier, wo. Aber ja, ich würde auch mal sagen, das muss man einfach bewerten, wann es Sinn macht, Sachen zu kopieren. Vor allem auch, wenn es so Dinge sind, die am Anfang vielleicht gleich sind, aber tendenziell gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Ich habe manche Projekte gesehen, dann wird wirklich diese Methode immer wieder verwendet und immer erweitert. Dann kommt noch ein Boolean-Fleck da oben rein, der irgendwas dann so switcht da drin. Mal gehst du links rum, mal rechts rum. Und wenn du das machst, hier, dann fügen wir das noch hinzu. Aber wenn du das nicht gesetzt hast, dann machen wir das nicht. Und das Ding wird halt immer komplizierter und unleserlicher. Da denke ich mir, hey, am Ende macht es quasi 2, 3 verschiedene Dinge, die aber alles in einer Funktion abgehandelt werden mit ganz vielen Booleans. Da hätte man von Anfang an sagen können, hey, im ersten Schritt, wenn du 2 Sachen hast, die das Gleiche machen, dann kopiere es. Aber dann kannst du die halt unterschiedlich warten. Ne? Weil plötzlich geht der eine Weg halt anders als der erste. Und dann hat man das nicht, dass man das da alles so konfigurierbar machen muss und unleserlicher wird. Nur weil es am Anfang mal das Gleiche getan hat. Ne? Also da muss man den Schritt finden, ab wann man das dann auch trennt einfach.
Ja, das auf jeden Fall. Dann kommen wir zu dem nächsten. Hier in dem Punkt geht es darum, dass der Code konsistent aufgebaut sein soll, also auch formatiert sein soll zum Beispiel. Also wichtig ist hier, dass man die gleichen Abstände verwendet, dass man auch zum Beispiel gleich verwendet, anstatt überall nur gleich, so welche Themen. Und ich bin da immer ein Fan für, dass manche Sachen auch direkt mit in den automatischen Formatierungsregeln mit drin sind. Also zum Beispiel die Verwendung von gleich. Dass die da immer auch komplett drin sind, Autoformatter drin, jeder sollte den gleich haben. Gerade wenn man mit irgendeiner Codeverwaltung arbeitet, sonst raste ich da immer aus, weil dann steht da überall Merge und hier Konflikte und du hast da gar keinen Bock drauf, das sollte man schon irgendwie sicherstellen. Und ja, das ist schon eine Anti-Pattern, würde ich sagen, wenn man es nicht schafft, seine Einstellung da richtig hinzukriegen.
Ich glaube, es ist echt, in vielen Projekten kommt es zu selten oder zu spät da rein, dass man halt sich um dieses Formatieren kümmert. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe das Gefühl, dass es in der Java-Welt schon vertreten ist, dass es immer diese Code-XML, Formatierungs-XMLs gibt, die man dann in seine IDE laden kann. Und dass das halt, ich weiß nicht, das kommt vielleicht damals hatten alle Eclipse. So, da gab es gar nichts anderes, weil, weiß nicht, dein Projekt vielleicht sogar dieses Eclipse-Framework mit eingebunden hat. Und mittlerweile, wenn du im Frontend unterwegs bist, hat da jeder zweite einen anderen Editor. Die einen nutzen VS Code, die anderen nutzen, weiß ich nicht, Vim. Die anderen haben dann WebStorm.
Wer nutzt den Vim, Alter?
Ich kenne tatsächlich nicht, welche die Vim nutzen.
Okay.
Halt dann komplett aufgebohrt mit ganz vielen Plugins und so, damit du Autocode vervollständigen hast und so. Aber hey, also das kann ja auch jeder machen, wie er möchte. Wenn er mit klarkommt, habe ich da kein Problem. Aber gerade dann ist dieses externe Formatieren, glaube ich, noch viel, viel wichtiger, weil du es nicht mit allen teilen kannst einfach, weil jeder Editor irgendwie anders formatieren möchte. Aber genau, wenn du dann einen Pull-Request stellst oder einen Merge-Request und dann sind da 600 Änderungen in der Datei, nur weil einer einmal Speichern gedrückt hat und das komplett umformatiert wieder, boah, da kriege ich auch jedes Mal so einen Hals.
Das ist wirklich. Gut, man kann ja sagen, es gibt ja sogar noch externe Tools und man kann natürlich auch in jedes. Also wenn du jetzt VS Code und, weiß ich nicht, IntelliJ beides in dem Projekt verwendest, dann schafft euch die gleichen Einstellungen da rein, fertig. Das kannst du auch exportieren für beide, fertig. Das geht schon.
Ja, oder aber ich finde, das ist schon aufwendig, wenn ich jetzt die Formatierungstools in IntelliJ dahinterlege, die Regeln, und das dann so exportiere, dass es VS Code lesen kann. Also das ist, finde ich, beim Projekt aufsetzen immer jedes Mal ein Fluch. Da würde ich lieber sagen, nutze Prettier oder Biome oder weiß ich nicht, was auch immer, ESLint in Kombination. Und dann sollen die Tools halt einfach das aufrufen und gut ist. Dann hast du halt beim Projekt aufsetzen nicht das Problem, dass du erst wieder alles konfigurieren darfst bei dir.
Ja, gut, aber wie viele Projekte hast du, wo das unterschiedlich ist? Also meistens hast du ja die gleichen Tools, also die gleiche Entwicklungsumgebung.
Nö, das habe ich selten.
Okay, ja, dann kann das sehr unterschiedlich sein. Aber grundsätzlich, also man kann auch Prettier verwenden, da will ich jetzt nichts gegen sagen. Aber meistens ist das ja eher so, dass alle die gleichen Tools verwenden, jedenfalls in meinen bisherigen Projekten.
Ich habe also gerade bei JavaScript das Gefühl oder bei TypeScript oder sonst was, dass da eh jeder seine Vorlieben hat. Deswegen würde ich, also wir haben drauf nicht mehr gesetzt, wir hatten das am Anfang auch, aber wie gesagt, das war schon mit zwei Leuten, es ist, finde ich, schwierig, das gleich zu konfigurieren. Es gibt ja mittlerweile diese übergreifende Datei, die, wie heißt denn die, Editor-Config? .editor-config, ja, ne? Die fast alle lesen können irgendwie. Aber wir haben halt festgestellt, das macht halt mit diesen externen Tools mehr Sinn. Die kannst du auch in eine Pipeline laufen lassen oder in Git-Hooks reinsetzen. Da kann gar nicht mehr erst schlecht formatierter Code eingecheckt werden.
Ja, das stimmt. Also das macht auf jeden Fall Sinn, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja. Und auch hier, ich glaube, hey, bevor man anfängt, über die Regeln zu diskutieren, möchte ich jetzt hier ein Leerzeichen, 4 Tabs, 3 Tabs, 2 Tabs oder möchte ich, weiß ich nicht, bei den Import-Statements eine Klammer drum, erstmal überhaupt irgendwas anlegen und schaffen, bevor man über die Regeln diskutiert. Weil ich glaube, allein wenn man das hat, ist es schon so viel mehr wert. Und dann kann man sich hinterher in Details da verstricken, wo man die Klammern haben will, wo man die Leerzeichen haben möchte. Da kann man halt zur Not das ganze Projekt nochmal umformatieren, aber erstmal einführen und sagen, komm, alles ist besser als gar nichts in dem Fall, würde ich sagen.
Das ist richtig, ja. Gibt ja auch gute Styles für Frameworks als Vorgaben.
Ja, und auch Linting-Rules, da zielt das ja auch so ein bisschen drauf ab. Da gibt es ja auch zig Vorgaben, wo man sich erstmal bedienen kann. Da gilt auch, finde ich, immer, also erstmal besser irgendwas haben als gar nichts haben.
Dann lass uns mal zu den globalen Variablen kommen. Das ist das nächste Thema. Ich glaube, das ist jetzt mit Frameworks eher so ein Thema, das nicht mehr so viel Relevanz hat, aber
hier geht es darum, dass man die vermeiden soll. Ne? Nicht, dass man sie nutzen soll, sondern vermeide globale Variablen.
Klar, aber also wenn du jetzt Angular so nutzt, dann hast du ja nicht das Bedürfnis, eine globale Variable anzulegen, oder?
Ja, manche Menschen haben Bedürfnisse, da glaubt man gar nicht dran.
Das stimmt. Was ich aber auch hier noch ganz crazy finde, und das habe ich auch immer, wenn ich mir irgendwelche Beispiele von wie könnte man das Problem lösen mit JavaScript angucke, dass jemand eine Funktion definiert in einer anderen Funktion und die dann irgendwie wiederverwendet.
Hier vor allem auch noch das, zurückgibt.
Ja, gut, das ist aber das nächste Thema, das finde ich auch sehr komisch.
Maximal kompliziert, sorry.
In einer Funktion eine Variable zu definieren mit der Funktion, die man dann zurückgibt, damit die Variable in dieser Funktion weiterleben kann, finde ich auch sehr crazy.
Vor allem hier ist ja die Funktion nicht mal in einer Variable gespeichert, sondern hier ist die Funktion ja einfach nur in einer anderen Funktion deklariert worden und wird dann als Referenz zurückgegeben.
Ja.
Also ich frage mich, hat das wirklich performance-technisch so einen Vorteil, als wenn man da einfach jedes Mal die Variable neu auswertet? Das hat gar keinen Sinn in meinen Augen hier.
Nee. Aber worauf ich hinaus will,
ja.
Ich glaube, globale Variablen sind, weiß ich nicht, in Frameworks heutzutage jetzt eigentlich nicht mehr vorhanden.
Weil wenn man klassenbasiert arbeitet, hat man das ja meistens eh nicht. Dann hat man ja, wenn eine Klassenvariable, dann macht es noch weniger Sinn, die außerhalb global zu definieren, außer man möchte sie irgendwie wiederverwenden. Ne?
Ja.
Aber ja, auch hier, hier ist wieder nichts konstant, hier sind alles, hier ist wahr, hier ist let. Würde ich grundsätzlich schon alles so vermeiden. Gerade wenn man wirklich der Meinung ist, man braucht eine globale Variable, dann sollte sie auf jeden Fall konstant sein, dass man sie nicht ändern kann. Also das ist, wenn man sie noch abändert, ist ja, ich glaube, dann hat man richtig das Tor zur Hölle geöffnet.
Ich höre da einen gewissen Schmerz.
Lach nicht so. Also, wo ich nichts gegen habe, wenn man oben, weiß nicht, einen API-Pfad oder so exportiert, ne? Den Base-API-Pfad, dann Export, Const und raus damit. alles gut, aber das Beispiel hier geht ja auch eher darauf, dass man diese Variable so eigenartig verarbeitet. Ne?
Ja. Lass uns zum nächsten Lieblingsthema von mir kommen. Kommentare. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema, das ist so ein sehr diskutiertes Thema. Was brauche ich eigentlich für Kommentare? Gibt's, also, wo sind sie wichtig? Was möchte ich da eigentlich drin haben? Und da bin ich mal gespannt, was deine Meinung ist. Weil oft soll man da ja auch viel dokumentieren, das finde ich auch wichtig. Die Frage ist aber, was schreibt man da rein? Was ist gut, was ist schlecht? Und was ist wirklich das, was man da braucht? Was ist deine Meinung?
Ich könnte dieses Beispiel ja auch schon wieder zerreißen. Das ist auch, ich finde, weder das schlechte noch das gute Beispiel ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Ohne zu weit ausholen zu wollen, ich finde, an der Uni, da lernt man das. Da lernt man, hier kommen Docblocks dran, hier alles wird irgendwie mit Kommentaren versehen. Und dann kommt man so in die Clean-Code-Schulung bei uns, oder die ich zumindest gehört habe, wo erstmal per se jeder Kommentar schlecht ist. Also erstmal grundsätzlich immer sehr kritisch zu sehen, wenn man überhaupt irgendwas kommentiert. Immer mit der Aussage, wenn ich was kommentieren muss, dann habe ich es vermutlich so schlecht benannt oder so kompliziert gemacht, dass ich den Kommentar erst brauche. Weil alles andere sollte so offensichtlich sein, dass ich den Kommentar dazu nicht brauche. Und auch hier dieses Beispiel, hier steht dann Count und dann steht dahinter Initial Count. Denke ich mir, jo, also das lese ich ja nun auch. Das lese ich jetzt zweimal, brauche ich nicht. Aber die Verbesserung da unten, die Variable Active User Count zu nennen und dann da drüber zu schreiben, Count tracks the number of active users, denke ich mir, ja, das habe ich verstanden. So heißt die Variable ja auch. Also warum, da brauche ich den Kommentar genauso wenig. Ich finde, Kommentare sind dann relevant, wenn irgendwas wirklich so fachlich so ist, dass man das über den Methodennamen gar nicht ausdrücken kann oder das so solche Besonderheiten hat, dass es Sinn macht, einer darauf hinzuweisen, was da passiert. Und dann nicht den Namen einfach auszuformulieren in einem Satz oder so. Sondern vielleicht auch wenig Beispiele im Kopf, wo es wirklich hochgradig Sinn macht, dass man das da dran schreiben muss, aber ja. Ich würde sagen, bei internen APIs braucht man es eh nie, außer es ist wirklich so komplex, dass es Sinn macht. Und dann würde ich darüber nachdenken, ob ich nicht die Funktion umbenennen muss oder das refactor muss. Wenn man jetzt externe APIs hat, macht es ja schon Sinn, Zusatzinformationen mit rauszurücken. Also wenn ich eine Klasse habe, die irgendwelche externen Methoden anbietet oder so einen Lib schreibe, die irgendwas anbietet, dann finde ich, kann man da Kommentare dran schreiben, wo es dann aber fachlich beschreibt, was das Ding gerade tut und warum und vielleicht mal ein Beispiel geben. Da kann man dann gerne ausführlich sein. Aber, ich weiß nicht, Variablen im Kommentar zu versehen, was die abspeichern sollen, dann denke ich mir, nee, sorry.
Ich finde das gerade sinnvoll, wenn man Erwartungen ausdrücken möchte. Oder auch Unerwartetheit. Also, weiß ich nicht. Nehme an, du bist in einem Bereich, wo du sagst, ich habe jetzt hier meine Safe Area, meinen Kern, wo ich jetzt nicht mehr Nightchecks durchführe und das soll vorher schon gemacht werden. Dann macht es vielleicht Sinn, auch da, jetzt macht man das wahrscheinlich nicht mit Kommentaren, sondern eher mit so Null-Annotationen in Java zum Beispiel, aber so diese Erwartungen mitzugeben, was erwarte ich eigentlich an die Sachen, die da mitkommen und oder gibt es hier Dinge, die du nicht erwartest, zum Beispiel, also die würde ich immer auch mitkommentieren. Und ich finde es auch gut, wenn man manchmal komplexe Schritte hat, dass man dann da zum Beispiel beschreibt, warum ist das eigentlich so? Damit man zum Beispiel beim Refactoring nichts kaputt macht, weil man jetzt auf einmal denkt, boah, hier, das ist doch sinnlos, warum wird das da gemacht? Was auf und zu mal vorkommt, weil irgendwelche anderen Leute da vielleicht bestimmte Gegebenheiten reingeprogrammiert haben. Dass man die dann auch reinschreibt, wie, hey, hier wird dieser Parameter auf 4 gesetzt, weil sonst funktioniert das im laufenden Programm nicht mehr, keine Ahnung, gibt's ja auch. Dass man genau die Themen dann da auch irgendwie kommentiert, damit man weiß, hey, das sind so die Zusatzinformationen, die du wissen musst, die du aber jetzt nicht lernst, weil das Komplexität ist oder so, keine Ahnung.
Ja, da würde ich auch sagen, dass, ich sag, bei solchen Sachen ist es in Ordnung. Oder halt, wenn man Sachen annotiert, die nach außen gegeben werden, wo man eine Beschreibung braucht, was das Interne da überhaupt macht.
Ja.
Aber das, was man an der Uni lernt, jeden Getter und Setter zu kommentieren mit get the value of oder hier returns the ID, ist ja.
Ja,
das bei get ID habe ich mir das schon gedacht, dass das passiert. Und da kommen halt immer wieder, also ich habe das selbst so durchlebt, glaube ich, und Studis, die bei uns anfangen, die machen das auch immer ganz gerne oder sind dann überrascht, dass wir halt einfach nirgendwo Code-Kommentare haben. Oder es nirgendwo haben, aber an vielen Stellen halt nicht haben. Und ich doch darauf mal hinweise, dass es nicht nötig ist, da eine Funktion, die weiß ich nicht, lese Bestellung aus Datenbank zu annotieren mit, liest die Bestellung aus der Datenbank.
Ja. Und es muss halt einen Mehrwert haben. Genau. Das ist halt das Wichtige.
Und es läuft auch halt oft Gefahr, dass die Kommentare halt nicht mehr abgeändert werden. Ne? Dann wird der Inhalt der Funktion geändert, aber der Kommentar nicht. Und dann ist er plötzlich auch noch falsch. Ist dann noch schlimmer. Deswegen auch die Überschrift hier, Use Comments Wisely. Ja, so wie das beschrieben wird in dem Beispiel, würde ich das dann auch nicht machen. Aber genau. Da, wo es nötig ist, gerne einsetzen. Aber halt immer sehr bewusst und zielt.
Ich finde es aber auch geil, dass er drüber schreibt, Code should be self-explanation whenever possible. Und unten steht, es ist wichtig, dass dein Kommentar was erklärt, was du nicht durch den Code verstehst. Und dann ist ein Beispiel halt anders. Okay,
ja,
egal.
Beispiel ist genau das. Ja.
Ja.
Die Idee ist gut.
Die Idee ist gut,
ja. Er hat sich stets das bemüht. Muss
man
damit.
Man soll sich halt immer fragen, hat der Kommentar hier gerade einen Mehrwert oder ist der, ist der überflüssig?
Also ich finde das Beispiel, er hat es ja richtig gut gelöst. Er hat die Variable ja richtig gut benannt, so wie er auch in seinem ersten Beispiel da beschrieben hat. Aber das macht den Kommentar wieder überflüssig, den er da reingeschrieben hat.
Ja.
Deswegen ist seine Lösung besser als das, was er, glaube ich, machen wollte. Aber ja, der Text beschreibt es ja, was er da meint und da bin ich ganz bei ihm.
Jo.
Beim Carlos.
Kommen wir zu dem nächsten Thema. Das finde ich eigentlich auch spannend. Also er schreibt jetzt hier explizit, man sollte ECMAScript 6 Features nutzen. Ich finde aber, man sollte sich immer auch up-to-date bleiben und schauen, welche Funktionen helfen einem, seinen Code vielleicht auch zu verbessern. Man muss jetzt auch nicht auf jeden Zug mit aufspringen, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel andenke, dass man immer noch keine Data-API hat, die Data-API verfolgt mich, das wäre zum Beispiel so ein Feature, wenn das irgendwann mal kommt, dass das dann jeder nutzen sollte. Das sind so Sachen, dass man da immer up-to-date bleiben soll und sich überlegen soll, hey, wie könnte ich das jetzt schöner schreiben? Er macht das jetzt hier mit der Inline-Error-Funktion, dass man nicht eine Function deklariert und dann hat man die Function und schreibt dann Return-Wert rein, sondern er macht hier einen Error rein und sagt dann, du kannst auch das Doppelte ausrechnen bei einer Map, die du durchgehst, mit einfach einem n-Arrow n mal 2, anstatt ich deklariere eine Function. Das ist natürlich viel schöner, einfacher, kann man besser lesen. Aber ich wollte nur mal sagen, versucht man da immer up-to-date zu bleiben, guckt, was gibt es eigentlich Neues, um vielleicht auch einfache Lösungen zu finden. Und das finde ich persönlich mal wichtig.
Ich würde auch sagen, klar, nutzt die neuesten Features, aber man muss jetzt nicht anfangen, alles einmal grundsätzlich direkt zu migrieren oder so. Wenn es halt einen Mehrwert liefert, einfach gerne nutzen. Aber das sollte ja auch irgendwie, weiß ich nicht, zum guten Ton gehören fast, würde ich sagen.
Ja, gut,
erstmal die Versionen auch immer regelmäßig hochzuziehen und nicht auf alten Ständen da stehen zu bleiben. Halt immer nur, gerade im Java-Umfeld, auch JavaScript-Umfeld ist es ja, muss man gucken, wie die Verbreitung so ist von welchen Browsern, mit welchen Versionen und welche gehen. Aber also warum sich das Leben schwer machen und auf dem alten Stand bleiben? Ne? Also meistens haben die Neuerungen ja schon einen Grund, warum sie überhaupt reinkommen. Und wenn es hier wie das Beispiel mit der Inline-Function ist, also es ist weniger zu schreiben, es ist viel leserlicher, man kann viel schneller verstehen, was da passiert. Sowas kann man natürlich immer sehr gerne einsetzen.
Ja, gerade weil es ja auch TypeScript-Bereich, jetzt auch JavaScript-Bereich, so einfach ist. Ja. Weil du musst jetzt nicht gucken, dass jemand anderes irgendwie dass sie die Version updatet und dann läuft das auf einem neuen Server und das passt alles. So das, was zum Beispiel jetzt Java im Backend hat, da muss dann die Java-Version hochgezogen werden. Das ist natürlich viel schwieriger, als jetzt hier quasi bei der Verbreitung zu gucken, hey, kann ich diese Funktion nutzen und fertig. Und das ist einfach easy. Dann kann man auch mal die neuen Sachen nutzen, wenn man sie hat.
Ja. Was mir als Beispiel immer einfällt, Flatmap. Das gab es damals einfach nicht. Da sieht man immer diese ganzen Map-Konstrukte, die das dann selbst machen. Und klar, wenn man das jetzt einfach durch einen Einzahler ersetzen kann, weil es Flatmap gibt, go for it. Ja, aber ich hätte das jetzt tatsächlich nicht in Clean Code irgendwie einkategorisiert.
Findest du, das hat nicht schon was damit zu tun?
Nee.
Also, na, also weiß ich jetzt nicht. Das funktioniert halt, deswegen ist das okay. Aber ich glaube, man sollte schon noch gucken, auch beim Trend bleiben. Wenn man jetzt immer nur auf einem Stand bleibt, dann merkt man halt auch, dass man sich da halt nicht mehr verbessert. Und das ist immer gut, wenn man halt da up-to-date bleibt. Heißt nicht, man muss alles nutzen, was es gibt. Und man muss auch keine neuen Features nutzen, die jetzt einfach auf den Markt kommen. So. Aber ich finde schon, dass man als Entwickler immer weiter lernen sollte und immer schauen sollte, hey, was gibt es eigentlich und was bringt mich weiter nach vorne?
Ja, vielleicht muss ich ein bisschen genauer sagen, aber es hat für mich hat es nichts mit Clean Code zu tun, sondern es ist einfach gute Programmierpraxis, dass man nicht stehen bleibt und das nutzt, was es so gibt. Also das würde ich auch machen, aber es ist für mich erstmal kein Clean Code-Punkt. Auf der anderen Seite heißt der Artikel jetzt ja auch nicht Clean Code, ne? Er heißt ja irgendwie Best Practices for Writing Clean and Maintainable JavaScript Code. Aber weil wir die ganze Zeit Clean Code sagen, für mich ist das kein Clean Code-Ding, okay, die neueste Programmier-Features zu nutzen, sondern einfach ein grundsätzliches Ding.
Das ist richtig.
So, das waren, glaube ich, unsere ersten Punkte. Der Artikel geht noch weiter. Ihn wird es vielleicht ganz schon gelesen. Das heben wir uns fürs nächste Mal auf, damit es nicht zu lang wird. Aber ich finde, das sind ja auch schon, wenn man damit jetzt ganz neu unterwegs ist, sind viele Punkte, wo man erstmal so ein bisschen dran lernen kann und die man berücksichtigen kann.
Das auf jeden Fall.
Vielleicht können die Zuhörenden ja auch mal, unsere ZuhörerInnen mal kommentieren, wie es bei denen in den Projekten oder in deren Software-System so aussieht, ob da Clean Code relevant ist oder nicht, oder ob es da überhaupt Vereinbarungen gibt im Team, wie man das machen möchte, oder ob es irgendwie einfach so gelebt wird. Würde mich interessieren, weil ich das bei, zumindest bei Kundenprojekten so erlebe, dass es immer, nicht immer so ein Thema ist und ich mir da grundsätzlich mal sehr viele Gedanken zu mache, aber das scheinbar nicht so der Standard ist.
Ja, ich glaube, der Standard ist das auf jeden Fall nicht.
Ja, das wäre jetzt interessant zu wissen. Deswegen.
Mal gucken.
Trete mit uns in Kontakt und berichtet. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Kevin.
Den wünsche ich dir auch, André.
Und allen Zuhörenden natürlich auch. Und wir sprechen uns in einer Woche wieder.
Jo, bis dann, André. Ciao.
Ciao.